Die Radio Wissen. Update.
Die Niederlande wollen, dass die EU einstimmig und deutlich Stellung bezieht. Gegen die Unruhen im Osten der Ukraine und dagegen, dass Russland sich zu wenig von den Separatisten distanziert.
Der niederländische Außenminister Frans Timmermans hat sich beim Sondergipfel der EU-Außenminister in Brüssel klar positioniert. Die Minister haben darüber beraten, wie die Sanktionen gegen Russland nach dem Absturz des malaysischen Passagierflugzeugs verschärft werden sollen. Der Absturz und seine möglichen Konsequenzen sind heute Thema im Update. Ich bin Anne Zuber. Hallo zusammen.
Update.
Nach den Gesprächen der Minister erklärte Timmermans, die EU wolle Sanktionen gegen weitere Russen und pro-russische Ukrainer verhängen. Konkret geht es um Kontensperrungen und Einreiseverbote. Außerdem soll die EU-Kommission auch ein mögliches Waffenembargo gegen Russland prüfen. Das können sich zum Beispiel Litauen, Großbritannien, Österreich und die Niederlande vorstellen. Der schwedische Außenminister Carl Bildt findet, ein Waffenembargo hätte die EU längst verhängen sollen. Er sagt, der mögliche Abschuss der malaysischen Maschine in der Ostukraine sei nur eine logische Konsequenz aus der bisherigen Politik.
Wenn man wie die Russen Waffen und Raketen liefert, dann geschieht so etwas eben.
Frankreich hat dagegen heute erklärt, dass es ein geplantes Rüstungsgeschäft mit Russland zumindest teilweise beibehalten will. Es geht um den Verkauf von zwei Kriegsschiffen. Laut Frankreichs Präsident François Hollande wird einer der Hubschrauberträger im Oktober auf jeden Fall an Russland geliefert, weil Moskau ihn schon bezahlt hat. Was mit dem zweiten Schiff passiert, will Hollande davon abhängig machen, wie Russland sich jetzt weiter in der Ukraine-Krise verhält. Die Bergung der Opfer des Flugzeugabsturzes, die meisten von ihnen aus den Niederlanden, kommt langsam voran. Heute Mittag ist ein Kühlzug mit den fast 300 Leichen in der ukrainischen Stadt Charkiw angekommen, außerhalb des Rebellengebiets. In Charkiw wollen Spezialisten damit beginnen, die Opfer zu identifizieren. Die ersten Leichen sollen morgen schon in die Niederlande ausgeflogen werden. Mittlerweile gibt es erste Bestätigungen dafür, dass die Ursache für den Absturz ein Abschuss war. Die New York Times zeigt Bilder von Wrackteilen des Flugzeugs mit vielen kleinen Löchern. Ein Experte sagte, dass das typische Spuren von Schrapnellen sind. Korrespondent Rolf Bühlmann mit den Einzelheiten.
Die Fotos zeigen deutlich, dass die Metallsplitter von außen in die Maschine eingedrungen sind und nicht, wie bei der Explosion einer Bombe an Bord, von innen nach außen geschleudert wurden. Die meisten Metallsplitter seien ungefähr gleich groß gewesen, sagt der Militärexperte. Außerdem sehe es so aus, als seien die Splitter von vorne gekommen.
Allerdings beweisen die Spuren laut dem Bericht nicht, dass eine russische Rakete für den Abschuss verantwortlich war und damit die Separatisten. Die Ukraine will ihren Kampf gegen die Separatisten verstärken. Sie hat deshalb heute eine Teilmobilmachung beschlossen. Das heißt, massenhaft Männer aus der Bevölkerung werden einberufen. Das Parlament in Kiew hat dazu einen Erlass von Präsident Petro Poroschenko bestätigt. Er besagt, dass Wehrpflichtige bis 27 Jahre, Reservisten bis 50 Jahre und Mitarbeiter bestimmter Behörden einberufen werden.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die EU-Außenminister reden über mögliche Sanktionen gegen Russland und das Netz diskutiert auch. Auf Twitter schreibt Lutz B., Russland kann nicht dafür sorgen, dass Waffen nicht über die Grenze kommen. Frankreich schickt dafür neue. Alen Velagic wendet sich bei Twitter direkt an ein Land, das ein Embargo befürwortet. Liebes Österreich, was bringt ein Waffenembargo, wenn beide Seiten über fast unendliche Arsenale verfügen? Auf tagesschau.de schreibt CB, jawohl, Sanktionen. Ich frage mich, wann die Russische Föderation endlich mal den Spieß umdreht und ihrerseits die EU mit Sanktionen belegt. Vielleicht mal nur den Gashahn ein bisschen zudrehen? Was dann? Hassknecht argumentiert anders. Sanktionen sind schlecht und führen zu Feindschaft und Krieg. Wir Europäer müssen unsere Beziehungen zu Russland stärken und weiter ausbauen. Wirtschaftlich und auch endlich kulturell und gesellschaftlich.
Was sonst noch wichtig war?
2 Wochen nach dem Beginn der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen wird die Situation dort immer dramatischer. Die UNO geht davon aus, dass 100.000 Menschen aus ihren Häusern geflüchtet sind. Das Kinderhilfswerk UNICEF befürchtet, dass im Gazastreifen Krankheiten ausbrechen könnten. Und auch das Internationale Komitee des Roten Kreuzes meldet, dass die humanitäre Lage immer schlechter wird. Sprecherin Nadja Dizzi beschreibt die Situation.
What we've seen in the last 13 days is that infrastructure has taken a very heavy hit.
In den letzten 13 Tagen wurde die Infrastruktur schwer beschädigt. Es ist viel zerstört, auch viele Wasserleitungen. Hunderttausende sind von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Auch die Stromversorgung ist sehr, sehr schwierig. Und manche Gebiete sind für uns extrem schwer zu erreichen.
Seit Beginn der israelischen Offensive im Gazastreifen sind mehr als 600 Palästinenser getötet worden. Darunter ist auch eine 7-köpfige Familie mit deutscher Staatsangehörigkeit. Das hat das Auswärtige Amt bestätigt. Auf israelischer Seite starben bisher 27 Soldaten und 2 Zivilisten. Ein toter Soldat wird vermisst. Die israelische Armee hat erklärt, dass er am Sonntag mit 6 anderen Israelis getötet wurde. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Die radikal-islamische Hamas hatte gestern behauptet, sie habe einen Israeli entführt. Als Beweis dafür hat sie seinen Namen und seine Erkennungsnummer genannt. Auch die Hamas setzt ihre Angriffe auf Israel fort. US-Außenminister John Kerry ist gerade in Kairo, um zu vermitteln. Nach einem Gespräch mit dem ägyptischen Außenminister Sami Shoukry hat Kerry vor allem die Hamas aufgerufen, einer Waffenruhe zuzustimmen.
Hamas muss eine Entscheidung treffen. Und es ist eine Wahl, die grundlegende Folgen haben wird für die Menschen in Gaza. Die Ägypter haben einen Rahmen zur Verfügung gestellt und ein Forum, um sich mit an den Tisch zu setzen und eine ernsthafte Diskussion zu führen, zusammen mit anderen palästinensischen Gruppierungen.
Auch UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat nach einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu einer Waffenruhe aufgerufen. Beate Zschäpe muss ihre 3 Verteidiger behalten. Die Hauptangeklagte im NSU-Prozess wollte ihren Anwälten das Vertrauen entziehen und hatte dazu einen Antrag bei Gericht gestellt. Weil sie von Pflichtverteidigern vertreten wird, darf sie ihre Anwälte nicht selbst entlassen. Das Gericht hat aber jetzt entschieden, dass die Verteidiger nicht ausgetauscht werden. Die Richter finden, dass Zschäpe nicht ausreichend klar gemacht hat, warum das Vertrauen zwischen ihr und den Verteidigern gestört ist. Der NSU-Prozess ging deshalb wie geplant weiter. Chronisch kranke Patienten dürfen in bestimmten Fällen zu Hause Cannabis anbauen. Das hat das Kölner Verwaltungsgericht entschieden. 5 schwerkranke Männer hatten geklagt. Sie dürfen zwar Cannabis in der Apotheke kaufen, um damit ihre Schmerzen zu lindern, das können sie sich aber nicht leisten. Die Richter haben nun 3 der Männer den Eigenanbau erlaubt, weil sie alle Kriterien erfüllen, sagt Stefanie Seifert vom Kölner Verwaltungsgericht.
Es muss sich zum einen um eine schwere Erkrankung handeln. Es darf keine finanzierbare andere Behandlungsalternative bestehen. Der Cannabiskonsum selber darf durch den schwerkranken Menschen nicht finanzierbar sein und auch seine Krankenkasse darf die Kosten für die Behandlung nicht übernehmen. Und des Weiteren muss die Wohnung hinreichend sicher sein, dass unbefugte Dritte auf die Cannabispflanzen keinen Zugriff nehmen können.
Trotzdem sind das nur Ausnahmegenehmigungen. Im Grundsatz bleibt der Anbau von Cannabis weiter verboten.
Was noch wichtig wird.
Der UNO-Menschenrechtsrat hat für morgen eine Sondersitzung zu den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen angesetzt. 3 verschiedene Stellen hatten die Sitzung gefordert. Ägypten im Namen der arabischen Staaten, Pakistan für die Organisation für islamische Zusammenarbeit und die Palästinenser selbst. Schon am Sonntag hatte sich der UNO-Sicherheitsrat getroffen und eine Waffenruhe für beide Seiten verlangt. Im Irak wählen die Abgeordneten morgen wahrscheinlich einen neuen Parlamentspräsidenten. Das wäre ein erster Schritt hin zu einer Lösung der Krise. Mehrere Versuche sind schon gescheitert, weil sich die Abgeordneten nicht auf einen Kandidaten einigen konnten. Laut Gesetz ist die Besetzung des Amtes eine Grundlage dafür, um auch einen neuen Staatspräsidenten und einen Ministerpräsidenten zu wählen. Im Irak muss der Parlamentspräsident Sunnit, der Ministerpräsident Schiit und der Staatspräsident Kurde sein. Die letzte Reise der Costa Concordia ist zum 2. Mal verschoben worden und soll jetzt doch erst morgen beginnen. Das Schiffswrack soll zum Verschrotten nach Genua abgeschleppt werden. Eigentlich schon letzte Woche, da war das Wetter aber zu schlecht. Deshalb war der Transport dann für heute geplant. Der italienische Zivilschutz will jetzt aber aus Sicherheitsgründen nochmal 24 Stunden warten, damit die Vorbereitungen in Ruhe abgeschlossen werden können, heißt es. Die Experten haben das Wrack mit Hilfe von Lufttanks an die Wasseroberfläche gehoben, damit es abgeschleppt werden kann. Die Costa Concordia war Anfang 2012 auf einen Felsen gefahren und gekentert. 32 Menschen sind gestorben.
Und sonst in der Welt?
Heute vor 3 Jahren tötete der Norweger Anders Breivik in Oslo und auf der Ferieninsel Utøya 77 Menschen. Darunter waren viele Kinder und Jugendliche, die im Ferienlager auf Utøya waren. Vorher hatte Breivik eine Bombe im Regierungsviertel von Oslo explodieren lassen. Nach einem Gedenkgottesdienst in Oslo erinnern die Angehörigen der Opfer heute auf der Ferieninsel mit einer Gedenkfeier an die getöteten Kinder. Damit die Familien dabei ungestört sind, sind keine Journalisten erlaubt. Der Attentäter Breivik ist inzwischen im Gefängnis. Er wurde zu 21 Jahren Haft und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Er hatte nach eigenen Angaben aus Fremdenhass getötet. In Russland wird die Zeit umgestellt. Nach 3 Jahren dauerhafter Sommerzeit hat Präsident Wladimir Putin heute ein Gesetz für dauerhafte Winterzeit unterschrieben. Deswegen werden Ende Oktober die Uhren in Russland wie in Mitteleuropa um 1 Stunde zurückgestellt. Diese Zeit soll dann aber dauerhaft bleiben. Vor 3 Jahren hatte Russland die ewige Sommerzeit eingeführt, weil die Regierung der Meinung war, dass das für Menschen und Tiere besser sei. Viele Russen kritisierten aber, dass es im Winter dadurch morgens viel zu lange dunkel sei. Auch Putin hatte geklagt, dass er dadurch selbst später auf Touren komme. Im Osten von Sierra Leone streiken viele Krankenschwestern. 3 ihrer Kolleginnen sind vor kurzem am Ebola-Virus gestorben. Die Krankenschwestern sind laut der Zeitung Africa Review mit dem Management des Gesundheitsministeriums unzufrieden und haben deshalb ihre Arbeit niedergelegt. Sie werfen der Regierung vor, nicht genügend Schutzkleidung für das Krankenpersonal zur Verfügung zu stellen und sie so in Gefahr zu bringen. Die Region Kenema im Osten von Sierra Leone gilt im Moment als Zentrum des Ebola-Virus. Dort sind schon mehr als 1.000 Menschen infiziert worden.
Wissensnachrichten.
Einer von 100 Menschen erkrankt im Laufe des Lebens an Schizophrenie. Die Betroffenen haben vor allem Denk- und Sinnesstörungen. Sie bilden sich also ein, Stimmen zu hören oder leiden unter Verfolgungswahn. Anna Berling aus der D-Radio Wissen Redaktion. Wir sagen ja normalerweise, jemand ist schizophren, weil er einen auf Dr. Jekyll und Mr. Hyde macht. Das stimmt dann aber gar nicht, ne?
Nee, auch wenn das viele Leute immer wieder verwechseln. Dieses Jekyll und Hyde-Ding bezeichnen Psychiater als multiple Persönlichkeitsstörung. Und die ist wirklich ganz extrem selten. Anders als die Schizophrenie, die, wie du ja gerade schon gesagt hast, relativ häufig vorkommt.
Und bei der Suche nach den Ursachen für Schizophrenie, da gibt es jetzt Fortschritte.
Ja, genau. Ein internationales Forscherteam hat nach den genetischen Ursachen gesucht. Und das war ein Riesenteam. An der Studie haben mehr als 300 Autoren aus 35 Ländern mitgearbeitet. Untersucht wurde die Erbinformation von knapp 37.000 Schizophrenie-Patienten und zum Vergleich auch die von mehr als 110.000 gesunden Menschen.
Und hat sich der Aufwand gelohnt?
Ja, das kann man wohl sagen. Die Wissenschaftler konnten in den Genen ihrer Probanden insgesamt 108 Verdachtsregionen identifizieren, die wahrscheinlich mit der Entstehung von Schizophrenie in Zusammenhang stehen. Und von denen waren 83 bisher noch gar nicht bekannt.
Heißt das alles denn jetzt, dass es schon bald eine neue Therapiemöglichkeit geben wird?
Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Wir befinden uns hier immer noch in der Grundlagenforschung. Aber die Wissenschaftler und sogar nicht nur die, die an der Studie mitgearbeitet haben, sind optimistisch. Sie können jetzt auf jeden Fall sehr viel gezielter nach Therapien suchen. Und das ist auch nötig, wenn man bedenkt, dass sich bei den Behandlungsmöglichkeiten für Schizophrenie seit den 70ern eigentlich nicht mehr viel getan hat.
Also das heißt, ein bisschen Geduld ist noch gefragt bei der Suche nach neuen Medikamenten gegen Schizophrenie. Vielleicht hilft da ja ein Blick auf die Evolution, die ja schon seit ein paar Millionen Jahren zugange ist. Arten passen sich langsam, aber stetig an die Anforderungen ihrer Umgebung an. Und Forscher der Uni Konstanz haben jetzt untersucht, wie Buntbarsche es schaffen, sich auf verschiedene Arten von Nahrung einzustellen. Was haben die Fische denn zu fressen bekommen, Anna?
Schnecken haben sie bekommen. Allerdings war das Ganze unterschiedlich anstrengend. Die eine Hälfte der Buntbarsche musste erstmal die Schalen knacken, bevor sie an die leckeren Schnecken kamen. Die andere Hälfte hatte es deutlich leichter. Die haben sozusagen Fastfood bekommen, denn da hatten die Forscher die Schalen der Schnecken schon geöffnet.
Was ein Service. Was haben die Wissenschaftler damit bezweckt?
Sie wollten herausfinden, wie sich das Ganze auf die Zähne auswirkt. Und tatsächlich haben die Buntbarsche, die selber Schnecken knacken mussten, mit der Zeit sehr viel klobigere Zähne und auch stärkere Kiefer entwickelt. Die andere Gruppe, die es so schön leicht hatte, hat kleinere und spitzere Zähne behalten.
Jetzt klingt das ein bisschen nach Evolution im Schnelldurchgang, kann man das auch so sagen?
Nee, denn dann würde sich ja auch das Erbgut an sich verändern. Im Fall der Buntbarsche werden aber nur einzelne Gene an- oder ausgeschaltet. Und zwar, indem es eine Rückmeldung gibt vom Maul des Fisches und dem Druck, dem die Knochen und die Zähne dort ausgesetzt sind, auf die Aktivität der Gene. Und dieser Einfluss der Umwelt wird auch als Epigenetik bezeichnet.
Also Buntbarsche passen die Form ihrer Zähne an ihr Futter an. Es geht jetzt gleich weiter mit Wassertieren, und zwar mit Seehunden und Kegelrobben. Da gab es immer wieder die Sorge, dass die zu den Meeresbewohnern gehören, die unter den ganzen neuen Windparks zu leiden haben. Aber Anna, offenbar finden die Tiere die Windkraftanlagen gar nicht so schlecht, ne?
Im Gegenteil. Schottische Wissenschaftler haben die Wege von über 100 Seehunden und Kegelrobben per GPS nachgezeichnet und festgestellt, dass die Tiere sogar ganz gezielt zu den Windparks hinschwimmen, um da auf die Jagd zu gehen. Die Biologen vermuten, dass die Anlagen wie künstliche Riffe funktionieren und dass dort einfach mehr Nahrung zu finden ist. Als nächstes wollen sie dann näher untersuchen, was genau für die Seehunde und Kegelrobben in diesen Gegenden rausspringt.
Also zumindest schon mal eine Sorge weniger. Dankeschön, Ala Berling.
Wetter.
Je weiter im Norden Deutschlands, desto besser ist das Wetter. Im Süden und in der Mitte heute Abend weiter Wolken und Schauer. Im Norden sind die Chancen auf Abendsonne größer und hier ist es mit bis zu 30 Grad auch wärmer als im Süden. Morgen wird es dann auch im Süden etwas wärmer, hier kann es aber nachmittags dann auch wieder nass werden.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.